Help We Aged, genauso heißt der Song von Pulp aus dem Jahr 1997. Und wir schreiben heute, ein paar Jahre später, inzwischen den 6. Oktober. Ein besonderes Datum für uns von Radio Frei, weil wir heute wirklich den offiziellen Radiogeburtstag haben. Wir haben ja vor einer Woche groß gefeiert, zusammen mit dem Kickerkeller. Die ganzen Beiträge und Interviews könnt ihr auch auf der Seite von Radio Frei euch nochmal anhören. Aber heute ist insofern der besondere Tag, weil es der eigentliche Jahrestag ist. Und ich habe mir mal zwei Zeitzeugen ins Studio eingeladen, die Geschichte schon oft erzählt haben, aber wir wollen vielleicht nochmal uns in die Situation hineinversetzen, wie das am 6. Oktober 1990 war, in der Aula des heutigen Ratsgymnasiums in Erfurt, damals Interclub genannt. Und ich freue mich, dass Steffen und Carsten hier sind. Hallo.
Zeitzeuge ist eine absolute Frechheit. Das klingt so alt, das ist schlimm.
Mhm. Aber es stimmt natürlich, ja. Guten Morgen, hallo.
Guten Morgen. Ja, aber es ist, gehört ja mit dazu und ist auch was Positives. Es zeigt nämlich jetzt 35 Jahre später, ihr seid ja immer noch mitteljung, sage ich mal, wie jung ihr damals gewesen sein müsst. Ne? Der war Anfang 20 zu dem Zeitpunkt, als die Sendung raufgegangen ist. Wisst ihr da eigentlich noch viel? Weil ich habe versucht jetzt bei Zeitungsartikeln, wir können mal zusammenfassen, ich habe den Ort genannt, die Zeit war 6 Stunden, ging es wohl von 16 bis 22 Uhr. Was habt ihr sonst noch für Erinnerungen? Das sind ja nur so Eckdaten, so schnöde. Weil ihr werdet wahrscheinlich schon um 12 da gewesen sein, um die Technik aufzubauen. Bauen oder so.
Ja, wahrscheinlich. Nee, wir waren schon eigentlich die Tage vorher auch ja im Ausnahmezustand. Wir waren die ganze Zeit am Rumwuseln. Ne? Es war ja nicht nur das Senden, sondern es war ja auch gleichzeitig eine öffentliche Veranstaltung. Also mit allem, was dazugehört. Und wenn du da keine Erfahrung hast, wie ein Herr Brettschneider oder andere, also du machst das, du improvisierst ja alles im Grunde. Ne? Wir hatten ja nie vorher so eine große Veranstaltung selbst gemacht, also mit bis hin zu den profansten Dingen, irgendwer muss Getränke kaufen oder und wie viel brauchst du denn da und keine Ahnung, also das war so auf allen Ebenen, ja.
Und mit zusammengeborgter Technik, es gab noch nicht diese Veranstaltungstechnik, wo da miete ich mir meine Anlage, da mache ich mal dies. Es war ja alles noch in der Wendezeit, alles im Umbruch und alle haben improvisiert und wir natürlich auch.
Und das müsst ihr mal erklären, weil wir müssen es vielleicht jetzt den jüngeren Hörerinnen und Hörern mal sagen. Also einmal war es ja eine Sache sozusagen, die Aula selbst zu beschallen für die Leute vor Ort, aber das wurde ja auch live übertragen. Also was für Technik habt ihr da gehabt, also wenn man das überhaupt erklären kann?
Also naja, genau, also es gab sozusagen zwei Mixe, einen Saalmix und einen für die Übertragung. Technik, naja, es war jetzt nicht so groß anders als heute. Also es war zusammengestückelt, nicht so professionell, aber was du halt so brauchst, Mikrofone, Mischpult, Zuspielgeräte waren alles, es war alles Heimtechnik, es war keine Profitechnik. Das waren einfach Geräte, die wir von zu Hause mitgebracht haben. Hauptsächlich damals noch tatsächlich Audiotape, also Kassette. CD war ja gerade erst, war noch nicht mal richtig aufgekommen. Das kam erst Anfang der 90er. Also eigentlich Audiokassetten für die Musik und Plattenspieler für die Musik. Mikrofone, ganz billige, wirklich. Also das war ja,
Plastikteile, gell?
Ja, so nach der Wende plötzlich konnte man sich so für 20 Mark damals so ein Plastikmikrofon, eine Bauform, so wie so ein Shure SM58, aber eben aus so schreiendem rotem Plastik, dieses ganze Mikro.
Was du jetzt unterschlägst, lieber Steffen.
Ja, wir hatten ja schon ein bisschen bessere Sachen auch, das unterschlage ich auch.
Du unterschlägst die Übertragungstechnik, weil es natürlich illegal war. Und das war das Besondere, finde ich, die 6 Stunden waren eine illegale Veranstaltung. Nicht die Veranstaltung, dass wir dort eine Veranstaltung gemacht haben und Bands gespielt haben, wir Gäste hatten aus Frankreich und überall kamen die Leute her.
Aber live zu übertragen
es braucht
war das
ja einen
illegal.
Weg, und das weiß ich nämlich auch nicht mehr, deswegen frage ich Herr Steffen, der Weg, der Audioweg zu dem Sender selbst. Und dann wurde ja auf einem großen Hochhaus dann das abgestrahlt. Erstens mal weiß ich nicht mal die Frequenz und zweitens, wie kam das Signal eigentlich zu dem Hochhaus, wo der kleine Piratensender war?
Das war eine Richtfunkstrecke, ja.
Eine Richtfunkstrecke?
Also das war diese Hochhäuser, die am Südring stehen, die gibt es ja nach wie vor. Da hatten wir halt, die Mutter eines Freundes von uns hat da gewohnt und die hat gesagt, ist okay, ihr könnt hier aus meiner Wohnung senden. Und aus der Wohnung geht nicht, du musst ja aufs Dach mit der Antenne, aber diese Neubau-Hochhäuser, die hatten ja den Vorteil, die hatten so Abluftschächte, die gingen halt vom Dach runter in jede Küche.
Oh.
Und da ging unser Kabel durch. Die Antenne stand oben auf dem Dach, die Sendeantenne, und das Kabel ging dann durch, und das war auch super, weil es eigentlich super anonymisiert hat. Denn du hast auf dem Dach gesehen, da geht ein Kabel in den Abluftschacht, aber du wusstest ja nicht, in welcher Wohnung kommt das wieder raus, ne? Und es war auch lustig, das Verlegen, weil wenn du keine Ahnung von so einem Haus hast, dann musst du da auch Try and Error, dann haben wir da oben das Kabel durch und dann jemand stand in der Küche und gehorcht und kommt da mal irgendwann was, und dann kam irgendwas und dann konnten wir das Kabel so durchziehen. Das war natürlich sehr cool. Und wir hatten halt in der Wohnung unseren kleinen Sender stehen und konnten da super senden, weil das auch hoch genug ist für den Innenstadtbereich. Und dann musste aber unser Signal ja dorthin kommen. Du kannst ja nicht ein Kabel vom Interclub bis zum Südring ziehen.
Das wäre sehr weit gewesen.
Und da haben wir eine Richtfunkstrecke gemacht. Und eine Richtfunkstrecke, also wir hatten ja den Vorteil, dass wir waren zwei in unserer ursprünglichen Radiogruppe, die sich schon auskannten mit Funktechnik. Das war ich und noch ein anderer Freund, weil wir schon in der Jugend angefangen hatten. Wir waren in einer Amateurfunkclubstation. Die gab es hier in Erfurt. Später kam übrigens noch jemand zum Radio dazu, Manfred, der jetzt leider schon gestorben ist. Der war auch in dieser Amateurfunk, in dieser Clubstation.
Wie hieß Amateurclub?
Der hieß Amateurfunk-Clubstation, ja.
Und genau. Hattest du in der Zeit quasi schon was für Amateurfunker?
Also, konnte man genau, sich so ein bisschen ausprobieren? Wir sind da hingegangen, also da war ich 16 oder sowas, zwischen 14 und 16, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und das war verbreitet so, wenn du als Jugendlicher dich so für so Elektronik und solche Sachen interessiert hast, dann wusstest du, dass es sowas gibt. Und dort ging es ja nicht nur darum, dass du dort funken konntest, das war tatsächlich so, da gab es dann, also konntest halt diesen CB, nicht CB-Funk, sondern Amateurfunk machen halt, das heißt, du konntest auch tatsächlich weltweit mit anderen Clubstationen kommunizieren, entweder per Morsen, das war ein bisschen langweilig, aber es gab tatsächlich auch Sprechfunk, das heißt, du konntest auch mit jemandem aus Australien per Sprechfunk kommunizieren, so. Zu DDR-Zeiten. Und das war natürlich eine Aufregung.
Also habt ihr das wirklich gemacht? Dann
auch, weil natürlich nicht, sich da irgendwie überwartet.
Naja, das war so, das war natürlich sehr stark formatiert alles. Du konntest nicht frei reden. Du hast dich in sogenannten Q-Gruppen unterhalten. Das ist auch im Grunde heute noch so. Da geht es ja darum, bei so einem Amateurfunk oder bei diesem Funk, der um die ganze Welt geht, die Qualität ist ja übelst schlecht und deswegen wird die Kommunikation stark strukturiert. Es gibt diese Q-Gruppen. Das besagt, das kannst du dir vorstellen, wie so eine Abteilung von für Informationen. Ne? QTH zum Beispiel ist die Uhrzeit, wenn ich mich recht entsinne. Und dann hast du in diesen Gruppen kommuniziert, hast gesagt, hello, my QTH is, und dann kam 9 o'clock oder irgendwas. Ne? Und dadurch, also dann konntest du nicht einfach irgendwas anderes erzählen, ja? Und dann hast du eben noch, du hast für alle möglichen Sachen eine Q-Gruppe gehabt, für die Uhrzeit, für den Standort, für das Anliegen und so weiter, ne? Und in diesen Q-Gruppen hast du geredet und du durftest das auch nur, wenn du da angefangen hättest, frei zu reden, dann wäre das wahrscheinlich dein letztes Funkgespräch gewesen.
Aber trotzdem muss ich sagen, auch so, wenn du nicht frei reden konntest, war es ja toll zu wissen, da hat jetzt wirklich jemand in Australien reagiert.
Ja, das war ja der Thrill, war ja die Aufregung für dich. Also du warst ein 16-jähriger DDR-Junge und dann hast du mit jemandem gesprochen, der in Australien gerade vor seinem Funkgerät sitzt. Das hat natürlich gekickt. Ne? Ja. So, und aber jetzt mal nicht ausschweifen. Der Hintergrund war, dass wir deswegen wussten, wie kann ich überhaupt funken? Was ist überhaupt eine Richtfunkverbindung? Wie kriege ich das hin und so, also dass wir da so ein bisschen Wissen hatten. Natürlich allein hätten wir das nicht hingekriegt, wir hatten ja andere Radiosender, die auch das technische Know-how hatten und natürlich auch die Technik selbst, die dann eben uns die Sender gegeben haben, und genau, und da hatten wir auch gemeinsam überlegt, wie machen wir denn das, und dann haben wir gesagt, na gut, dann bauen wir hier eine Richtfunkstrecke auf. So.
Was ist denn eine Richtfunkstrecke?
Eine Richtfunkstrecke ist, du sendest halt nicht wie bei einem normalen UKW-Sender, machst du einen Rundstrahler, das heißt, du sendest in gleichmäßig rings um dich rum, so in Kugelform quasi, und bei einer Richtfunkstrecke, da sendest du eine sogenannte Keule, das heißt, in eine Richtung starkes Signal und in alle anderen Richtungen nicht. Das ermöglicht dir zum einen, dass du halt mit geringer Leistung trotzdem gezielt eine längere Strecke überwinden kannst. Du bündelst das sozusagen, könnt ihr euch vorstellen, wie eine Taschenlampe. Wenn du bei einer Taschenlampe, da gibt es ja auch welche, da kannst du vorne so den Fokus ändern, ja, und dann machst du wie so einen dünnen Strahl, der aber dafür ziemlich weit reicht, ne? Gegenüber einer Deckenlampe, das ist der UKW-Sender, der in alle Richtungen strahlt, ne? Licht ist ja auch nichts anderes. Es ist beides elektromagnetische Strahlung. So.
Das habe ich gut verstanden. Jetzt wirklich gegen Ende. Ich wollte es nicht, es war jetzt ja sehr spontan jetzt auch dieses Gespräch, aber weil ihr mal erste Zeugenzeit, wenn du das alles so beschreibst, Steffen, da hätte ich mir vorstellen können, und ich glaube, deswegen habt ihr wahrscheinlich auch die Probesendung am 29. September gemacht, weil ihr konntet euch ja nicht darauf verlassen, 1990, ihr konntet euch ja nicht darauf verlassen, wie du es jetzt beschreibst, dass es das alles am 6. Oktober so funktioniert. Ihr müsst es ja mal ausprobiert haben, oder?
Ja, die Probesendung war eher, da ging es hauptsächlich darum einzuschätzen, wie weit wir das Stadtgebiet versorgen können. Wir hatten also, unser Hauptsender waren 80 Watt UKW-Sender, das ist nicht viel. Ne? Und wir wussten halt nicht, wenn wir das selbst an einem hohen Punkt, diesen Sender anknipsen, kann man das wirklich in der ganzen Stadt hören oder zum Beispiel nur in der Innenstadt. Ne? Und das war eigentlich der Hauptzweck für diese Probesendung, dass wir dann eben den Sender da mal anmachen, für eine halbe Stunde war das. Und dann an verschiedenen Stellen der Stadt, auch im Randbereich, hören, um zu sehen, kommt das Signal dort noch an.
Ne? Also habt ihr verschiedene Leute postiert, auch am Stadtrand, die dann gecheckt haben, ob man das im Radio dann hören kann.
Also alle wussten, wann diese Sendung läuft, und je nachdem, wo die Leute gewohnt haben oder gerade waren, haben sie eben gesagt, okay, wir hören, und dann konnten wir das zusammentragen, und dann haben wir gewusst, okay, wir kriegen eigentlich schon doch die Stadt Erfurt, also mal abgesehen von so bestimmten Gebieten, wo es dann da beim Steiger hinten hochgeht und so, die Neubaugebiete, dann Herrenberg, Wiesenhügel, da war es dann ein bisschen schwierig, aber der Rest, und nach Norden raus ging es sogar richtig weit, ja, weil das da schön flach rausgeht so.
Das muss ich euch auch nochmal fragen, das ist mal zweigeteilt die Frage, nämlich genau das Publikum, was ihr erreicht habt. Einmal vor Ort, wisst ihr noch, war die Bude richtig voll, weil ihr habt ja vor allen Dingen Flyer verteilt, muss man ja auch sagen, es war ja lange vor dem Internet und dementsprechend Social Media, was man heute so machen würde, Instagram oder so. Ihr habt ja auf Flyer gesetzt und die Hütte war voll, Fragezeichen?
Die Hütte war voll. Keine Ahnung, wie das Mund-zu-Mund-Propaganda, wir hatten Plakate gemacht, eine befreundete Druckerei, die hat dann, da hat jemand von uns da gearbeitet, die haben irgendwie Plakate gedruckt, glaube ich. Oder es war, ja, es hat funktioniert. Es war, die Hütte war tatsächlich voll, muss man sagen. Und da kamen auch Leute, und das ist ja das Interessante, da war gerade Kommunalwahlkampf, wenn ich mich richtig erinnere, da kamen Politikerinnen und Politiker, weil die dachten, das ist ja eine Veranstaltung, das ist schon alles in Ordnung. Da haben wir mit denen gesprochen und ich weiß nicht, jemand, glaube ich, von der Schotte ein paar Durchsagen gemacht, da ist die Vorstellung. Die haben das so angenommen als legales Ding, als legalen Auftakt. Stand ja da auch, glaube ich, dann in der Zeitung und so weiter. Danach, das war ja der Trick, zu sagen, wir sind da, wir sind,
ne? Genau, das war ja so ein Teil der frechen Taktik sozusagen. Ganz selbstverständlich zu sagen, wir sind jetzt hier Lokalradio in Erfurt, um das gar nicht zu thematisieren nach außen, wie ist denn das jetzt hier mit der Rechtslage, sondern wir haben uns gesagt, wir stellen uns einfach auf den Standpunkt, das ist legal, es ist zwar noch
legitim.
Legitim, es ist zwar noch nicht genau gesetzlich geregelt, aber an und für sich haben wir dieses Recht, das zu machen.
So, das kann man sich vorstellen, auch in diesen Tagen der, ich will jetzt nicht sagen in diesen Tagen der Anarchie, aber vieles war ja noch so im Ungewissen, es war erst 3 Tage nach der deutschen Einheit, und meines Wissens habt ihr ja sogar offiziell einen Antrag gestellt, dass ihr, also zu DDR-Zeiten noch, also eine Woche vorher, wenn man so will, und dieser Antrag ist aber sozusagen abgelehnt worden, also dass man offiziell auch senden darf. Ne? Es gab ja dann eine ganz andere Gesetzlage innerhalb von einem Tag auf einmal.
Ja, na gut, das weiß ich nicht. Nee, es gab bestimmt so Übergangsbestimmungen, also, aber, ja.
Das Betreiben der Sendeanlage war natürlich illegal, das ist klar. Das haben die, da kam auch in der Wohnung, da kamen die Typen vorbei, weißt du das noch, Steffen, die gesagt haben, sie haben das hier angekündigt, möchten sie darauf hinweisen, dass das Betreiben einer Sendeanlage illegal ist. Hier, Kinder, so, nach dem Motto, ist euch das klar, was ihr da macht? Kannst du dich noch an diesen Besuch erinnern?
Ja, das war, genau, die kamen halt tatsächlich in meiner Wohnung vorbei, weil das war damals so unsere Treffpunktadresse, und die hat mir angegeben, auch diese Adresse. Und ja, das war eigentlich lustig, weil die waren wirklich so in grauen Kitteln, so wie man sich das vorgestellt hat, so DDR-Postler, also Postler im Sinne von Fernmeldetechnik. Ne? Das gab's, das gehörte dazu, ja. Und sagten dann eben, ja, wir haben jetzt das gelesen, gehört, sie wollen hier einen Rundfunksender in Betrieb nehmen, und das geht natürlich nicht. So, dann haben wir gesagt, das war ganz einvernehmlich eigentlich das Gespräch, und gesagt, ja, das haben wir, danke, das wissen wir jetzt und so weiter, aber mit denen haben wir
trotzdem gemacht.
Ja, mit denen haben wir jetzt ja nicht angefangen zu diskutieren, ob wir das machen oder nicht oder so, wir haben das zur Kenntnis genommen quasi.
Die hatten graue Kittel, das wisst ihr noch, ja?
Ja, also das kann ich jetzt auch, ich würde mich jetzt nicht drauf festlegen, aber ich würde sagen, es war so, ja. Die waren im Dienst gerade, also das war Teil ihrer Arbeitszeit, und Genau.
Zwei letzte Fragen. Also einmal bezieht sich nochmal darauf, wir haben ja gesagt, also die Hütte war voll vor Ort. Und dann ist natürlich schwierig zu erkennen, wer im Radio gehört hat. Ich vermute, dass einige Leute von euch testweise die Sendung im Radio gehört haben. Aber habt ihr mal je Feedback von einem Hörer bekommen oder einer Hörerin, die gesagt hat, ich habe es zufällig auch gehört im Küchenradio. Da lief da auf der gewohnten Frequenz von NDR 2, lief plötzlich Radio frei. Oder ich weiß ja nicht, wie das war. Ne?
Also, nee, es war erstmal eine freie Frequenz. Wir haben keinen Sender gestört. Das war auch wichtig. Weil das war ja, es wäre sozusagen noch ein zivilrechtliches Problemfeld dann gewesen. Weil wenn du natürlich als Sender eine Zulassung hast, das ist ja wie ein Diebstahl sonst, ne? Da kannst du nicht, geht es gar nicht um die staatlichen Geschichten, sondern dann hätte natürlich dieser Sender sagen können, was ihr hier macht, das geht nicht, ihr habt mir jetzt hier einen Ausfall produziert, einen Geschäftsausfall oder irgendwas.
Aber das gab es auch in Erfurt, da gab es diese sogenannten Nadelstiche.
Ja, das war aber später dann, das waren so Aktionsradio, das war damals zu Zeiten des Golfkriegs, glaube ich. Ja. Ja. Aber wir haben eigentlich für das reguläre Radio Freisenden haben wir tatsächlich eine freie Frequenz gesucht. Also zum einen über Studium der, es gab also diese Koordinierungsdaten halt, ne, wo drin stand, welche Rundfunksender in Europa auf welchen Frequenzen senden. Das konntest du halt durchgucken. Und dann haben wir das auch nochmal technisch überprüft. Kannst du also, dass die Frequenz hier in Erfurt tatsächlich, dass dann kein Trägersignal drauf ist, so. Und haben uns eine freie Frequenz gesucht. Und welche war unsere erste Frequenz? Ich habe es, glaube ich, wieder vergessen.
100,6?
Nee, 100,5. Oder?
100,5.
Auf 100,5 MHz.
Auf 100,5 MHz, Samstag, 6. Oktober, live aus dem Interclub Erfurt.
Das war die Frequenz und die war frei. Also frei, sagen wir mal so, UKW-Frequenzen waren ja damals schon knapp und frei heißt frei in Erfurt. Also auf dieser Frequenz war der nächste Sender, den es gab, ein Sender des WDR im Teutoburger Wald irgendwo, aber auch so eher so ein Regional- oder Schutzsender, der war definitiv nicht in Erfurt zu empfangen. Also das heißt, in unserer Region war diese Frequenz frei und deswegen haben wir die genommen. So war das.
Also total spannend. Wir machen es hier erstmal
kurz. Darf ich noch eine kurze Frage stellen? Das ist damit gar nichts zu tun. Wenn es jetzt hier ein Blackout gäbe, das Internet würde jetzt zusammenbrechen, wir hätten keine Verbindung mehr, es wäre alles Shutdown, Telefon, alles würde nicht mehr funktionieren, weil irgendwie ein Virus, KI sagt, wir schalten ab. Könntest du noch so eine Funkstation jetzt in Betrieb nehmen? Würdest du das noch hinkriegen? Sagen wir mal, besorgt sich irgendwie Sender oder könnte man weltweit über, ich weiß nicht, was das für ein Frequenznetz war, Kurzwelle oder was, wäre das noch möglich?
Ja, technisch natürlich. Also klar, es gibt Kurzwellensender, Mittelwellensender. Also das sind ja sozusagen einfach nur die Frequenzbereiche. Das ist analoge Technik. Ne? Genau, UKW ist eben die Ultrakurzwelle. Das ist im Grunde auch, ja, Kurzwelle nur noch kürzer. Also das sind einfach nur die verschiedenen Frequenzbereiche. Und die Sender, die gibt es natürlich. Und die Frage ist, wer kann das dann halt empfangen?
Ne? Ah.
Ja, also UKW-Radios gibt es ja noch. Sie verschwinden jetzt auch langsam. Und die anderen, da gibt es natürlich noch Empfangsgeräte, aber für herkömmliche, also unsere Radios, also die Radios vor 20, 30, 40 Jahren, die waren immer noch in der Lage, da konntest du nicht nur UKW empfangen, sondern du konntest umschalten auch auf Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle, UKW.
Das war so interessant zu hören. Also es ist quasi eine Frage davon, dass du auf der Empfangsseite auch die entsprechenden Geräte hast.
Ja, du brauchst ja auch genau
die Voraussetzung.
Ja. Heutige UKW-Radios, die haben das gar nicht mehr. Da kannst du nur, wenn analog überhaupt, nur noch UKW empfangen. Es sei denn, du hast eben wirklich noch so ein altes Gerät, also diese großen alten Holzkästen. Da siehst du es ja, da sind ja unten die Tasten LW, MW, KW, UKW.
Ich entsinne mich.
Und da konntest du diese verschiedenen Bereiche. Aber auch da musst du wissen, wurde es nochmal getrennt. Also der normale Hörfunk, wo eben so Hörfunksender drauf waren, das war nicht der Bereich, wo zum Beispiel die Amateurfunk-Clubstationen gesendet haben. Das waren nochmal andere Frequenzbereiche, die da nicht reingehörten. So, ne? Du konntest das mit Tricks, konntest du so ein herkömmliches Radio so umbauen, dass du dort zum Beispiel auch den Amateurfunk abhören konntest.
Ja? Der Funkamateur das Gleiche liebt, was er tut,
ja.
Soll heißen.
Das hast du schön gesagt. 35 Jahre Radio frei. Ich habe kurz zurückgeblickt mit zwei ersten Zeitzeugen, nämlich mit Steffen und mit Carsten. Und wir merken immer so, da steckt so viel in dieser Geschichte drin. Technikgeschichte, Mediengeschichte, aber auch so die Geschichte der medialen Gesetzgebung in Thüringen. Man braucht erst ein passendes Gesetz. Und das wäre sozusagen jetzt nur der Übergang. Wir hören gleich nämlich einen Song und dann ein historisches Interview, welches ihr beide vor 20 Jahren mit Christoph Lindenmeier und Kathi Hahn geführt habt. Und ihr müsst trotzdem mal zwei Stichpunkte nur zu Christoph Lindenmeier und Kathi Hahn sagen, weil beide in der Schweiz beheimatet. Christoph Lindenmeier inzwischen verstorben, aber die waren ja enorm wichtig für Radio Frei auch.
Mhm. Zum einen waren es Freunde, ich würde mal sagen, wie nennt man das nicht, Mentoren, die waren um einiges älter, die haben uns auch eingeführt in diese Idee von, ich muss Netzwerke aufbauen, ich muss Lobbyarbeit machen, darf nicht im Dunkeln agieren, politisch strategisch zu denken, das ist mir noch vor allen Dingen in Erinnerung, wie mit welcher Klarheit die gesagt haben, wir müssen da in den Landtag gehen, dann müsst ihr das machen, da geht es zu denen, müssen mit denen sprechen, mit welcher Souveränität die aufgetreten sind. Es hat uns sehr geholfen in der medienpolitischen Arbeit, um das zu erreichen, was wir erreicht haben. Und die andere Geschichte ist natürlich die technische, das kann Steffen besser beschreiben. Wir haben ja dort auch in Zürich Sender gelötet und so. Christoph Lindenmeier finde ich ein Gigant, ein wunderbarer Mensch, der uns ja die Sender zur Verfügung gestellt hat. Und wir haben die nicht bezahlt. Der hat dann gesagt, hier, ihr seid aktivistisch im Osten unterwegs, es ist toll, wir geben die euch mal. Und das der war toll als Mensch, als Techniker, als Erscheinung, oder?
Ja, genau. Und aber im Grunde, es gehörte schon auch in die Dimension dessen, was die beiden getan haben. Also sie haben sich ja auch als politische Mensch verstanden. Das heißt, uns zu unterstützen, uns die Sender zu geben, das gehörte da auch rein. Also was man wissen muss, ist der Meta-Background sozusagen ist eigentlich die 68er-Bewegung dafür, weil da gab es halt wie in Deutschland auch in Österreich und in der Schweiz entsprechende Gruppen, studentische Initiativen und so weiter. Das war alles in dieser 68-Zeit, also wo so eine Politisierung stattfand und ein politisches Agieren, sich einmischen und gut, das kennen wir ja in der Geschichte, das hat dann eben verschiedene Verlaufsformen genommen, bis hin zu Extremen wie die RAF auf der einen Seite, auf der anderen Seite der Marsch durch die Institutionen, das heißt, die Grünen haben ihren Ursprung dort, ne, die dann den parlamentarischen Weg gehen. Und so gab es eben in der Schweiz eine Gruppe, die hieß Hydra, und in Österreich gab es eine, die hieß Spartakus, und das war so Zusammenschlussgruppen, die halt da politisch aktiv wurden. Ne, so. Und aus diesen Gruppen kamen die beiden. Der Christoph war da in der Schweiz aktiv und die Kathi in Österreich, sie ist ja Wienerin. Und die haben aber dann einen anderen Weg gewählt, die sind nicht in die Politik gegangen, sie sind nicht radikal geworden, sondern die haben sich ja zusammengeschlossen, diese Gruppen, und dann so eine Bewegung gegründet für europäische Pioniersiedlungen, so haben die das genannt, Longomai. Das heißt, die sind so aufs Land gegangen, ne, und haben dort Höfe aufgemacht und aber immer waren immer auch politisch aktiv. Und ein Punkt war eben auch dieser, so lokale, nicht kommerzielle Radios aufzubauen. Das haben sie selber gemacht, also auf den Höfen auf dem Land, in Frankreich, in der Schweiz, in Österreich, und aber auch andere Gruppen, Initiativen unterstützt. So. Und wir hatten ja diese Idee, wir wollen hier in Erfurt ein Radio machen. Da gab es die schon, da kannten wir die gar nicht, und dann haben wir die kennengelernt, weil die so einen Kongress veranstaltet haben, so ein europäisches Treffen für Initiativen und Gruppen, die sich irgendwie politisch engagieren wollen, und da ist klar geworden, ach, die machen hier solche Radiosender, und das war natürlich der Connect-Punkt dann, und da war klar, die können uns das supporten, so, ne, und das haben sie eben auch getan, so, aber das ist sozusagen der Meta-Background. Also interessant ist auch, uns wurde ja lange Zeit, war ja so eine Fraglosigkeit hier in Erfurt und Thüringen, wie geht denn das, so junge Leute, wie können die denn hier ein Radio machen? Das ist bestimmt, da hängt doch bestimmt die alte DDR, SED, PDS mit dahinter oder sowas, ne?
PDS-Millionen.
Genau, ja. Die uns da irgendwie supporten oder dass wir so Leute sind, und aber es war überhaupt nicht so, sondern im Gegenteil, im Grunde hing halt sag mal, die westeuropäische Linke, wenn du so willst, die steckte eher dahinter, ne? Nämlich in Form dieser aus 68 entstandenen politischen Gruppen. So.
Also Menschen aus der Schweiz und Österreich, wie du genau gesagt hast. Und das geht
das
dann
so. Die Diskreditierungsversuche, wenn ich das jetzt also Revue passieren lasse, wie hart die uns versucht haben zu diskreditieren. Punkerfunk, PDS-Millionen, eigentlich ziemlich harte Anwürfe. Wir haben uns damals in dem Alter auch gar nicht so die Gedanken gemacht, lass sie doch die Alten, lass sie doch reden. Aber die haben versucht, uns zu diskreditieren.
Wenn ihr jetzt gerade so sagt und das jetzt rückblickend beschreibt, ist vielleicht auch ein Vorteil gewesen, dass ihr so jung wart, die Naivität der Jugend und gewissermaßen auch die Arroganz der Jugend, ja, die positive Arroganz, würde ich das mal beschreiben. Nee, wirklich. Also sagt dem Motto, wir machen es einfach.
Ja.
Das kam ja daraus.
Naja, klar, genau.
Ich danke euch beiden. Wir machen jetzt einen ganz kurzen Musiktitel und dann hören wir wirklich mal in dieses historische Gespräch hinein mit Kathi Hahn und Christoph Lindenmeier. Danke erstmal, dass ihr nochmal hier gewesen seid und die Geschichten erzählt habt.
Gerne.
Musik von Talk Talk. Life's what you make it. Und wir sind heute so ein bisschen rückblickend unterwegs, weil heute der offizielle Jahrestag der allerersten Sendung von Radio Frei ist. Wir haben ja vor kurzem schon gefeiert hier in unseren neuen Räumlichkeiten in der Johannesstraße 56 beziehungsweise auf dem Hof zusammen mit dem Kickerkeller. Das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Wir haben ja auch eine lange Live-Strecke gemacht. Aber heute, am heutigen Montag, ist wirklich der offizielle Jahrestag. Und ich hatte eben schon Steffen und Carsten zu Gast, die schon damals 1990 mit dabei waren in der Aula vom heutigen Ratsgymnasium in der Meister-Eckhardt-Straße. Damals hieß es Interclub. Und ich habe eben schon angekündigt, die beiden haben wiederum vor 20 Jahren, also schon ein bisschen her, ein Interview geführt mit zwei, ich nenne sie jetzt mal so, Radiopionieren. Wir haben es eben gerade erklärt bekommen, Kathi Hahn und Christoph Lindenmeier, Österreicherin und Schweizer, die eben aus einer Bewegung kamen, die eben schon in den 70er, 80er Jahren dafür gesorgt haben, dass man solche Versuche unternimmt mit freien Radios und die dann der entscheidende Rückenwind für Radio Frei gewesen sind. Und wir hören jetzt mal direkt in dieses Gespräch mit den beiden hinein.
Was haben wir damals gemacht? Also Steffen, unsere Herausforderung war ja damals, einen Gesetzentwurf zu basteln. Zum einen, der irgendwie mal im Land verankert wird, dass wir die legale Möglichkeit bekommen. Aber vorher war ja noch was anderes. Wir mussten eine Öffentlichkeit finden. Wir brauchten internationale Unterstützung. Wir mussten das Lobby lernen, das war die größte Herausforderung, oder?
Ja, also das erste war ja gar nicht der Gesetzentwurf. Eigentlich das erste war ja überhaupt anzufangen, Radio zu machen. Und das war ja für uns eigentlich gar nicht vorstellbar, nicht so richtig. Also wir wussten eigentlich gar nicht, wie das überhaupt geht, technisch, als auch, ja, so eben auf dieser Ebene jetzt ein Radio anzufangen, obwohl man noch gar keine Zulassung, Genehmigung hat. Und da war es natürlich ganz wichtig, dass wir dann internationale Kontakte hatten. Also wir haben dann halt Leute kennengelernt, eben die jetzt in Europa sowas schon gemacht hatten, also in anderen europäischen Ländern.
Jörg hat gestern, heute Morgen, Entschuldigung, die Geschichte erzählt, dass er jetzt im Europäischen Bürgerforum damals in der Provence war und da dieses Radio Sansin mitten in der Provence auf dem Berg gesehen hat und gesehen hat, wie einfach eigentlich Radio machen geht. Das war der eine Punkt, ja, zu sehen, das kann man ganz praktisch, ganz einfach machen. Und dann waren da noch ein paar Leute, die Idee, die wir hatten, gar nicht so blöd fanden und sagten, naja, einen Sender haben wir für euch und wir können euch auch helfen, fangt da einfach mal an.
Genau, das war das Entscheidende, also nicht nur die technische Unterstützung, dass man überhaupt also jetzt mal so einen UKW-Sender hat, sondern überhaupt auch, also wie geht man daran jetzt in der Situation, die es damals hier gab, also kurz nach der oder eigentlich noch vor der Wiedervereinigung. Mediengesetzgebung stand ja erstmal nicht als drängendes an. Es war dann ein offener Raum und wie geht man in so einem Moment dort ran, was zu tun dafür, dass es solche Radios hier geben kann. Also eben damals der Gedanke, wichtig eben damit anzufangen, aber auch die Art, wie man das anfängt, das war ganz wichtig. Nämlich nicht, wie zum Beispiel in Berlin oder in anderen Städten das ja gab, so als so expliziter Piratensender, wo man dann so still und heimlich um die Ecken zieht, sondern indem man sagt, man macht hier ein offenes Projekt für so ein Radio, was sich nicht versteckt und was aber trotzdem anfängt schon zu senden, damit das halt auch gewissermaßen ernst genommen wird.
Mhm. Und ob wir damals ernst zu nehmen waren, ist die große Frage. Ein Taufpate ist Christoph Lindenmeier, der uns damals auch technisch beraten hat und auf anderer Ebene. Als wir damals in die Provence kamen, kam dir das blauäugig vor? Hatten wir zu viele Rosinen im Kopf?
Nein, überhaupt nicht. Also man muss sagen, wenn man mich jetzt als ein Vertreter der westeuropäischen freien Radioszene nimmt, also schon Ende 70er Jahre, 80er Jahre, dann gab es ja schon damals Kontakte auch in den Osten von Deutschland. Es gab auch Leute von Berlin, die da Kontakte hatten und zum Teil von Berlin aus Sendungen gemacht wurden. Und wir haben eigentlich auch in anderen westlichen Ländern gab es ja zum Beispiel das Recht, nicht freie Radios zu machen. Österreich, da war man ja damals auch sehr, sehr beschäftigt, diese Vereinigung von freien Radios in Europa da etwas auf die Beine zu stellen. Und dann waren wir natürlich alle wahnsinnig beeindruckt von dem, was da abging in der TDR. Also das war für uns, wie soll ich sagen, das war ein Lebenselixier, das wir zuerst aus der Ferne und dann über euch eben auch aus der Nähe zu uns nehmen durften. Und da war jetzt eigentlich für mich persönlich das Radio nur der ideale Einstiegs Moment, weil das einfach mein Gebiet ist. Also Radio von der Technik her bis dann eben auch zu diesen eigentlich mir eher lästigen gesetzlichen, juristischen und Imponderabilien, also diese Unwägbarkeiten, die man auch noch dann in Kauf nehmen muss, bis man wirklich zum Senden kommt.
Du hast ja selber ganz praktische Erfahrung gemacht, du hast das LoRa, das Lokalradio Zürich, mit aufgebaut. Ging das in der Schweiz ganz einfach? War das oder war das auch ein Kampf bis dahin?
Das war genau dieselbe Geschichte und auch die zeitlichen Verzögerungen, die ihr erlebt habt, bis ihr quasi legal senden konnten, das war etwas dasselbe in der Schweiz, in Österreich übrigens auch.
Ein paar Jahre eher. Wann war das in Zürich?
Das war wir, also wir haben 1977 das erste Konzessionsgesuch gestellt, was natürlich mangels gesetzlicher Grundlage abgelehnt wurde und sind dann, aber aufgrund dessen, weil wir in dem Sinne zu den Pionieren gehörten, 83 bei der ersten Runde zum Zuge gekommen, wo solche Lizenzen verteilt wurden.
Das LoRa Zürich, das freie Radio in Zürich, kann man das vergleichen mit dem freien Radio in Erfurt? Auch ein werbefreies Radio, was von ehrenamtlichen Macherinnen und Machern?
Von diesen abstrakten Konzepten her kann man das sehr stark vergleichen. Und du hast ja vorher gefragt, was uns jetzt hier, was unsere Gefühle sind, wenn wir jetzt das Radio frei sehen, eben, was Kathi schon gesagt hat, dass das läuft, das ist ein tolles Radio. Ich glaube, es ist sehr viel Sachwissen, wie man Radio macht dahinter. Und eben die Leute, die damals am Anfang dabei waren, sind immer noch sehr aktiv dabei. Und das ist sehr beeindruckend und das ist vielleicht der Unterschied zum LoRa, wo so dieser Generationenwechsel schon deutlicher ist und eigentlich immer wieder dieselben Fehler gemacht werden und da habe ich hier nicht unbedingt den Eindruck. Ich glaube, hier ist schon etwas ein stetiger Fortschritt da und das hat mit der Kontinuität der Leute zu tun.
Ja, ich wollte auch noch was dazu sagen. Also Christoph hat erwähnt, wie lange das beim Radio LoRa gedauert hat, also 77 bis 83 und ihr habt eben in der Wendezeit die erste Idee geboren und dann mit der Vereinigung dann wirklich das auch umgesetzt, schon mal ganz konkret und praktisch mit Senden anfangen. In Österreich ist noch viel länger gegangen, weil da hat es, in Österreich hat es einmal eine ganze Reihe von Tatsachen gebraucht, um zu zeigen, da ist ein Bedarf. Das heißt, es sind unheimlich viele Piratensendungen in ganz Österreich gelaufen und die ersten Lizenzen sind dann 96 oder 97 vergeben worden. Also Österreich war wirklich das Schlusslicht absolut. Auch Albanien ist dort der Rundfunk liberalisiert worden.
Österreich und Deutschland waren die Nachzügler, das Schlusslicht. In ganz Europa gibt es sowas wie freie Radios, Bürgerfunk im weitesten Sinne. Überall hat man das auf die eine oder andere Art ausprobiert, aber Deutschland und Österreich, die wollten das nicht. Das war ein harter Kampf bis dahin. Aha. Warum gerade in den beiden Ländern?
Also für Deutschland würde ich sagen, das war halt, hat eine sehr repressive Medienpolitik gehabt und haben dann, nachdem die Medienfragen auch Länderfragen waren durch den Föderalismus, haben dann schon dort und da institutionalisierte Systeme vom Bürgerfunk und so eingeführt in Westdeutschland. Aber so richtige freie Radios waren, die sind ja fast unter der Rubrik böse und was weiß ich, linksextrem oder so gehandelt worden. Es war eine ziemliche paranoide Haltung und Österreich hat einfach eine total verschlafene Medienpolitik gehabt, eben auch von der parlamentarisch linken Seite, die gesagt haben, ja, das ist alles okay mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen und schauen wir nur, dass wir da sehr viele Leute unterbringen und unsere Pfründe haben und haben eigentlich verschlafen, dass das völlig aussichtslos war, das ins 21. Jahrhundert hinüberzuziehen und das war einfach eine Abwesenheit von Medienpolitik und ist dann eigentlich ganz klar durch die ganzen Kommerzsender aus den westeuropäischen Nachbarländern einfach durchbrochen worden. Also es war ganz klar, das war nicht haltbar.
Ja, und so kann die Situation jetzt in Österreich ist aber so, dass es freie Radios gibt grundsätzlich.
Ja, in Österreich haben die freien Radios eigentlich sehr viel dazu beigetragen, dass überhaupt zu einer Liberalisierung vom Rundfunk gekommen ist, weil wir haben damals ein Radio, das unterstützt war eben von der Europäischen Föderation Freier Radios, auch eine Klage eingebracht in Straßburg beim Menschenrechtsgerichtshof, um das Monopol zu Fall zu bringen. Und das war, das ist da, auf das ist eingegangen worden.
Und dann sind die Privaten eigentlich erst aufgesprungen, ne?
Das muss man vielleicht nochmal erwähnen, weil ich glaube, dass hier gar nicht viele wissen, dass Österreich ja wirklich das letzte oder eines der letzten Länder war, also in dem es nur einen Rundfunkveranstalter gab im Grunde, nämlich den öffentlich-rechtlichen. Ne? Also das, was ja, bevor jetzt hier die Diskussion über freie Radios ernst genommen wurde, da wurde ja dann auch mal so argumentiert, naja, ist doch alles wunderbar, wir haben doch die öffentlich-rechtlichen und wir haben die privaten und damit ist das alles ausgewogen und so weiter. Und aber nicht mal das gab es ja in Österreich, da gab es ja nur den ORF und das war's. Ja? So.
Ihr habt uns damals sehr unterstützt und auch auf eine sehr persönliche Art und Weise. Es war ja kein institutioneller Kontakt, wo man gesagt hat, also da ist mal die Föderation, die Europäische, die hilft uns mal und da ist mal der Vertreter von Radio Lora, der hilft uns mal, sondern das war ja eine sehr persönliche Geschichte und eine persönliche Motivation. Was war denn für euch so spannend an dem Wilden Osten, an dieser Wendezeit? War das, dass ihr so über Jahre im Grunde auch den Kontakt gehalten habt?
Ja, also dass man den Kontakt sucht, das ist mal das eine, es ist die Neugier und in meinem Falle auch, dass ich bin halt der Radiobastler, der gesagt hat, ich mache diese Radiogeräte, also ich baue diese Sender, ich habe mir ein gewisses Know-how angeeignet und jetzt suche ich mir die interessanten Anwendungsgebiete dafür, ne? Und das heißt, das sind natürlich dann eben nicht kommerzielle Anwendungen, sondern es sind nicht kommerzielle Anwendungen, es sind Befreiungsbewegungen im weitesten Sinne, ne, auf der ganzen Welt. Und da tat sich natürlich dann Ende der 80er Jahre plötzlich der ganze Osteuropa auf. Und im Rahmen dieses Radioverbundes, den wir damals hatten in Westeuropa, war natürlich ein bisschen der organisatorische Rahmen und die Kontaktmöglichkeiten. Und das war natürlich klar, dann sobald da jemand, ein Partner da ist, jemand, der da was machen will, dann ist man natürlich völlig begeistert und geht mal hin, ja?
Ja, aber wir konnten keine Sender bezahlen, wir hatten keine Ahnung und trotzdem sind da Leute nach Zürich gefahren. Steffen, du bist da mal hin, hast deine Amerika-Reise abgesagt und hast gesagt, jetzt holen wir mal den Sender ab. Also ich meine, das ist dann nicht normal.
Doch, das war schon normal und das, man muss sogar sagen, auch, ihr wart ja ganz nahe, habt ja das alles sogar zurückbezahlt, wenn ich mich richtig entsinne, sobald die irgendwie an die Kohle gekommen sind. Aber ich meine, das war für uns wirklich, wir waren überzeugt, da läuft was ganz Wichtiges ab da im Osten von Deutschland, oder? Und einfach als Gruppe war das ja sehr beeindruckend, das war irrsinnig dynamisch, ne? Das war ein positiver Kulturschock. Also gerade ich als Schweizer oder Kathi als Österreicherin gehören zum deutschsprachigen Kulturraum und waren immer etwas reserviert gegenüber der etwas scharfen, aggressiven deutschen Mentalität für uns, repräsentiert durch die westdeutsche Mentalität. Und jetzt geht da plötzlich ein Raum auf mit Leuten, die dieselbe Sprache sprechen, wo es irrsinnig viele Kommunikationsmöglichkeiten gibt und wo das diese gewisse, Zurückhaltung überhaupt nicht mehr da ist, ne? Und das war, das fand ich oft ganz wichtig. Und das hat dazu geführt, dass dieser Kontakt auch nachher sehr lange bestehen geblieben ist. Also auch diese ganze Musikszene, zu der wir dann Zugang hatten, nachdem wir hier waren, das war für uns also ein Lichtblick, einfach das zu konsumieren und etwas diese Stimmung zu merken, die da in den Köpfen war. Für mich war das Revolution. Dass diese Situation damals ist, in den Teil der, wie soll ich sagen, die einzige Revolution, wo ich wirklich voll drin gestanden bin. Für mich ist das die Erinnerung, die ich an diese Zeit habe, oder? Auch die Haltung, mit der die Leute und die Begeisterung an die Sachen rangegangen sind. Und die Unkompliziertheit, notabene auch das technische Fachwissen, ich habe mit keiner Gruppe gearbeitet, die selber so viel technisches Sachwissen und also eine mitgebracht hat, wie jetzt bei.
Aber da wart ihr wahrscheinlich geprägt durch eure DDR-Bastlereien.
Das war ein Glück auch bei uns. Ne? Das, es gab halt immer eigentlich ein paar Leute, die irgendwie vorher was gemacht hatten da, also gebastelt oder eben sich ja, mit Elektronik beschäftigt, also ja, DDR-Zeiten noch. Aber was ich ja interessant finde, in unserer Empfindung, jetzt wenn ich mich erinnere an die Zeit, war es eigentlich ganz ähnlich, lustigerweise. Also wir hatten selber gar nicht für uns so das Gefühl, dass wir jetzt da ja besonders offen, unkompliziert sind. Also gut, wir haben halt einfach, wollten das so machen. Und hatten aber dann eigentlich die ähnliche Erfahrung, dass nämlich, also zuerst haben wir ja in der Zeitung gelesen, dass, also der Erstkontakt war ja wirklich eine Annonce in der Zeitung, kann man sagen, nämlich ein Hinweis, dass es da in Südfrankreich so ein Treffen europäischer Bürger gibt und unter anderem geht es da auch um sowas wie freie Radios. Und
eine Tagung,
das
scheint seriös,
mit Übersetzeranlage. Wir hätten das ja überhaupt nicht erwartet, dass das dann eben, also der Kontakt, ja, also zu diesen Leuten, dass das auf einer ganz anderen Ebene stattfindet, eben nicht auf so einer offiziellen, wo man mal anfragte, aber das es so einfach ist, innerhalb dann von 3 Monaten vielleicht, ja, das war im Sommer und im September lief hier die erste Sendung, also innerhalb so kurzer Zeit auf so unkomplizierte Art und Weise tatsächlich dann über einen UKW-Sender zu verfügen, mit Leuten, die das jahrelang schon gemacht haben, reden zu können, die das ja sagen, ob, wie kann man das überhaupt angehen, also in so einer Stadt jetzt so ein Projekt anzufangen. Ne?
Diese
so,
europäische Solidarisierung war ja auch so ein Neuland für uns, dass dann Unterstützung von überall her kam, von Leuten, die man gar nicht kannte, die sagen, okay, wir finden die Idee gut, wir unterstützen das, die ganze Geschichte.
Ja, und eben auch die Art, wie das lief, also eben nicht so institutionell und so förmlich halt, also das wäre wahrscheinlich das, was wir eher erwartet hätten, auch so aus dem, wie wir jetzt dann halt schon Westdeutschland kannten, dass man eher, ja gut, da gibt es dann eben so und ja, wo man so ein bisschen so das kleine Projekt als Bittsteller, so, also das war das Schöne eigentlich, dass das nicht so war, sondern ganz unkompliziert.
Trotzdem arbeiten wir jetzt auch so an einem Mythos. Natürlich, wenn man über Vergangenes redet, ist es ein Mythos. Und die freien Radios, da ist es ja auch mal ein Mythos. Das ist der offene Zugang, das kritische Medium, die Gegenöffentlichkeit. Das waren ja alles damals Argumente, die wichtig waren. Also im Grunde eine Gegenöffentlichkeit zu haben, ein schnelles Medium zu sein, für viele Leute da zu sein und den etablierten Medien was entgegenzusetzen. All diese Argumente kann man ja im Grunde heute aufbröseln, aufbröckeln und sagen, naja, es gibt das Internet, es gibt viele andere Möglichkeiten. Hat freies Radio, so wie wir es damals argumentiert haben, überhaupt noch eine Berechtigung, Christoph?
Also ich habe gesagt, damals war es sicher berechtigt, nur haben wir dann gewisse Argumentationen, auch weil man sie gegenüber also den Behörden und dem Staat brauchen wollte, etwas hochgepusht, ne? Übertrieben und ist dann selber in so eine Rhetorik reingekommen, als wären freie Radios das Wichtigste von der Welt und würden alle emanzipatorischen Forderungen in sich vereinigen und das, ich meine, das hat auch negative Folgen gehabt, dass dann zum Beispiel im Westdeutschland, in der Schweiz, dann irrsinnig viele schwerfällige ideologische Diskussionen geführt haben, die eigentlich einen lebendigen Aufbau eines freien Radios behindert haben, weil viel zu viel über solche Sachen diskutiert wurde und die Realität völlig hinterhergehinkt ist. Ne? Also ich meine, man muss da zurückkommen auf einen freien Radio, sind ein gutes Mittel. Ne? Also wenn das möglich ist, aber es gibt heute viele andere. Und was die freien Radios auszeichnet, also was ihre Attraktivität ist, ist eben eine Ausstrahlung, die neben, also die über den Sender stattfindet und dass es Leute zusammenbringt, doch in einem mindestens einem minimalen Rahmen von Zusammenarbeit in den Studios, an Veranstaltungen und es einfach ein Kristallisationspunkt ist. Und wenn ein Radio das schafft, dann muss es unbedingt weiter bestehen. Ja.
Aber jetzt ich denke auch, dass zum Unterschied vom Internet ist diese soziale Komponente, das kann das Internet halt nicht von selber. Sondern diese Art, Leute zusammenbringen, ist immer noch eine Stärke, die das freie Radio hat. Alles andere könnte man vielleicht heute mit neuen technischen und technologischen Mitteln anders machen, aber in einem lokalen Raum an Leute zusammenzubringen, das ist eine Stärke, die das freie Radio hat und womit es immer noch eine soziale Funktion hat und eine Berechtigung. Und was auch sehr wichtig ist, ist diese ein bisschen kulturell übergreifende Dimension vom Radio. Also das weiß man ja, dass freie Radios oft in den ganzen Migrantinnen-Sprachen senden und denen eine Plattform geben. Und das ist auch so ein Treffpunkt, das kannst Internet vereinzelt ein bisschen, oder es bleibt jeder unter sich oder das, was ihm interessiert. Und da kann das Radio halt was, einfach Leute zusammenbringen, die sie sonst wahrscheinlich nicht treffen werden. Aber es muss natürlich auch dieser Anspruch dahinter stehen.
Hm. Wird freies Radio oder diese Form von Community Radios, die es ja dann in ganz Europa gibt, wird es in der Zukunft noch eine Chance haben oder wird es durch Digitalisierung, durch Internet irgendwann mal passé sein?
Das kann schon sein, ja. Also es kann sein, dass der Radiokonsum nimmt ja generell gesehen ab. Und ein freies Radio muss eben auch so interessant sein, dass die Leute Schon nur wegen dem sich wieder einen Radioempfänger bereitstellen oder sich wieder daran gewöhnen, Radio zu hören, weil viele Leute, die an diesen Programmen interessiert sind, sonst gar nicht mehr Radio hören oder nur Nachrichten und dann wieder ausschalten, weil sie diese Doodle-Programme eigentlich gar nicht wollen, weil sie das nicht hören, haben sie fast die Gewohnheit verloren, ihre Inhalte zu suchen auf der Radioskala, oder? Und man muss doch schon, man muss sich schon bekannt machen, damit die Leute überhaupt wieder auf diese Art anfangen, Radio zu hören. Und das kann in Zukunft schon etwas bedrängt werden durch diese Digitalisierung, dass eben die Konzepte für den Rundfunk so verändert werden, dass es schwieriger wird für so kleinere Sender mit einem oder zwei Frequenzen, die in einer gewissen Region senden, dass die noch wahrgenommen werden. Das könnte schon schwieriger werden, ja.
Und Christoph Lindenmeier hat hier schon die wesentlichen Punkte genannt. Damals im Jahr 2005, aus dieser Zeit stammt das Gespräch, denn die Digitalisierung spielt in der Tat mehr denn je eine große Rolle, auch für uns von Radio Frei. Stichwort Verbreitungswege, wie geht es weiter? UKW wird abgeschaltet demnächst. Die Frage ist, wann ist demnächst? Und dann geht es mit DAB Plus digital weiter. Also die Herausforderungen, die bleiben. Das war ein Gespräch nicht nur mit Christoph Lindenmeier, Radiopionier aus der Schweiz, sondern auch mit Kathi Hahn aus Österreich, die bereits in den 70er, 80er Jahren eben freies Radio gemacht haben, da beteiligt waren und hier nochmal die Geschichte des freien Radios beschrieben haben. An diesem für uns historischen Tag, den 6. Oktober, denn am 6. Oktober 1990 ist die allererste Sendung von Radio Frei hier in Erfurt über den Äther gegangen. Weitere Geschichten, weitere Gespräche könnt ihr abrufen unter www.radio-frei.de. Unter anderem haben wir jüngst bei unserer Geburtstagsfeier ein Gespräch mit der ehemaligen Musikredakteurin Simone geführt. Auch das ganz interessant zu hören. Wie war das Ende der 90er Jahre überhaupt mit Musikbeschaffung? Wie ist man mit Plattenlabels in Kontakt getreten? Aber es gibt auch ein Gespräch mit Roman. Und da geht es genau um die Geschichte in Österreich der freien Radios. Denn Roman war vor kurzem so Gast bei Radio Helsinki in Graz, die es nun genau 30 Jahre gibt. Und wir haben jetzt auch aktuell eine Kooperation mit Radio Graz. Die Geschichte geht also weiter.
Let us know. Ooh. It ain't nothing but a ceremony.
Womack and Womack celebrates the world. Und ich habe noch ein paar Veranstaltungshinweise für diese Woche. Für ganz spontane am heutigen Montagabend gibt es das Campusfest, also vor allen Dingen gerichtet natürlich an junge Studierende, an Menschen, die jetzt ihr Erstsemester beginnen, aber auch an Leute, die sich einfach für junge Menschen mit interessieren und die ein bisschen tanzen wollen, ein bisschen feiern wollen, ein bisschen auch die Räumlichkeiten von der Universität kennenlernen wollen. Also bis 22 Uhr geht das Campusfest, 16 Uhr geht es los. Da also einfach mal vorbeischauen. Wir werden da auch weiter darüber berichten. Wir haben hier auch eine Studierendenredaktion und die Sendung Universal. Nächste Woche geht dann das Semester offiziell wieder los. Dann kann ich noch empfehlen, im Kino sich einfach den Film des Jahres anzuschauen. Im großen Kino im CineStar läuft weiterhin One Battle After Another mit Leonardo DiCaprio als Revolutionär, der aber irgendwie auch entdeckt, Familie ist auch wichtig. Ein absolut hypnotisch berauschender Film, den man sich unbedingt auch auf der großen Leinwand anschauen sollte. One Battle After Another im CineStar. Und dann ist die Herbstlese auch wieder losgegangen und am Samstag könnt ihr unter anderem in der Zentralheize Moritz Netten-Jakob erleben. Der hat mal als Gagschreiber bei Harald Schmidt in den 90er Jahren angefangen und hat jetzt ein Buch geschrieben, Der beste Papa der Welt. Es gibt noch Karten in der Zentralheize am Samstag um 19.30 Uhr, wer kurzweilige Unterhaltung mag. Das war diese Ausgabe von Unterdessen. Hört weiterhin Radio Frei. Uns gibt es ja weiterhin, uns gibt es jetzt schon 35 Jahre und ein paar Jahre hingen wir auch noch dran. Also gebt uns gerne auch immer Feedback an redaktion@radio-frei.de. Einfach schreiben. Und bis dahin legen wir unser Ohr auf die Schiene der Geschichte. Macht's gut!
Viele Menschen schrecken zurück, wenn sie Geschichte hören. Geschichte. Vier langweilige Stunden pro Woche in der Schule. Oder was das lange her ist oder immer ohne einen passiert. 1973, Geburtsjahr. Wichtig für mich als auch geschichtlich, denn da wurde klar, dass die CIA eine Hure war. Chile, Attentat, viele Tote, Allende starb. Tragisch statt tragender Mann der UNITA Popular. CIA, Chile ist amerikanisch. Victor Jara sang in Spanisch, seine Stimme mahnt dich. Vergiss die Toten nicht, vergiss die Diktatur des Boten nicht. 1973. Meine Mutter presste, gebar und liebt mich. Trägt mich an der Brust, stillt und wiegt mich. Indessen Mutter mit Sohn in Kambodscha den Schuss zu spät sah. Er wär wie ich jetzt 23. You're just a part of it. So get to the heart of it. Cause if you don't go, you won't know. You're just a part of it. Get to the heart of it, cause if you don't go, you never ever, never ever gonna know.
Ich war ein ABC-Schütze in der Zeitung 80. Man las von ABC-Geschützen in der Zeitung. Ein Streit um 80 und Europa. Gewählt das Schlachtfeld um die Macht auf der Welt. Euer Opa dacht vielleicht an damals, als auch er sich auf die Straße stellt. 83, Angst macht sich breit. 3 Jahre später Tschernobyl. Seh wieso sowieso, wie den, der noch Atomstrom will. Kennt ihr die Bilder der missbildeten Babys durch Chemie? Kennt ihr die Willen der Millionäre aus der Industrie? Wir spielten draußen Fußball, als der erste Regen kam. Es ist ein Zufall, dass wir aus einer anderen Gegend waren. Ich denk an Kurdistan, Khalaba, in mir bricht was. Nach einem halben Jahrhundert tötet wieder deutsches Giftgas. You're just a part of it. So get to the heart of it. Cause if you don't go, you won't know. You're just a part of it. Get to the heart of it, cause if you don't go, you're never ever, never ever gonna know.